Wir haben uns angeschaut, wer ist der Heilige Geist, was tut der Heilige Geist, die Früchte des Geistes, Gaben des Geistes. Richtig spannend. Und Donnerstag war Himmelfahrt, nächste Woche ist... Danke, ein paar Leute sind immer noch wach, ich bin überstaunt. Und Pfingsten steht an, Himmelfahrt war, worüber predigt man da? Apostelgeschichte ist the place to go. Als Gemeinde erleben wir gerade einen richtig schönen Aufbruch. Manches haben wir gesehen, manches spüren wir. Was passt da besser als die Apostelgeschichte? Wir nehmen mit, was Gott uns schon gegeben hat, und wir gehen weiter. Und das ist auch das Thema. So soll die neue Serie heißen. Gemeinde geht weiter. Wir wollen weiter wachsen, weiter in der Jüngerschaft, weiter in der Jesus-Nachfolge wachsen. Wir wollen weiter wachsen in dem, was uns der Heilige Geist schon gegeben hat, in uns und an uns und durch uns tut, getan hat und tun will und wird. Wir wollen wachsen nach innen, wachsen nach außen. Und genau das sehen wir in der Apostelgeschichte. Und jetzt geht's los. Gemeinde geht los. Schlagt dazu gern eure Bibeln auf, Apostelgeschichte 1. Da heißt es in Vers 1, lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, und zwar von Anfang an. Und wer schreibt hier? Hier schreibt Lukas. Lukas, der Arzt, der Historiker, der Mitarbeiter von Apostel Paulus. Und der Lukas, der schon einen Bericht geschrieben hatte. Einen Bericht über das Leben von Jesus. Das Lukas-Evangelium. Also haben wir hier einen Zweiteiler. Und das ist Teil 2 des Zweiteilers. Dann schauen wir doch kurz in die Einleitung von dem ersten Teil, um uns zu orientieren. Lukas, Kapitel 1,1. Schon viele haben es versucht, die Ereignisse im Zusammenhang aufzuschreiben, die Gott unter uns geschehen ließ. Und zwar so, wie es uns von den Augenzeugen überliefert wurde, die dabei waren von Anfang an und erhielten den Auftrag, das Wort Gottes zu verkünden. Auch ich bin all dem bis zu den Anfängen noch einmal sorgfältig nachgegangen. Dann habe ich mich dazu entschlossen, für dich, verehrter Theophilus, alles in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. Wow, wir sehen also gleicher Autor, gleicher Empfänger und dann Vers 4. So kannst du dich davon überzeugen, wie zuverlässig die Lehre ist, in der du unterrichtet wurdest. Lukas, der weiß es noch nicht, aber Gott hat es hier eingefädelt, dass er auch für uns schreibt. Lukas meint, er schreibt für den einen Mann, aber er schreibt für Millionen, für Milliarden Menschen. Und traditionell heißt dieses Buch ja, wie gesagt, Apostelgeschichte. Aber in dem Urtext ist es uns nicht überliefert, deswegen haben sich Theologen immer wieder auch andere Titel ausgedacht und Vorschläge gebracht. Ein Vorschlag, mehr oder weniger von mir, die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist mit der Gemeinde. Die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist mit der Gemeinde. Passt also wunderbar. Und diese Geschichte, die knüpft an Himmelfahrt an und sie geht immer weiter. Und wir sind Teil dieser Geschichte, dieser Apostelgeschichte, dieser Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist mit seiner Gemeinde. Es fängt an, Apostelgeschichte 1, nochmal Vers 1. Lieber Theophilus, im ersten Bericht habe ich alles aufgeschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Und zwar von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist noch Anweisungen gegeben. Nach seinem Leiden zeigt er sich ihnen immer wieder und bewies ihnen so, dass er lebt. 40 Tage lang erschien er ihnen und sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Hier haben wir eine Information, die wir in den Evangelien nicht finden. In den Evangelien lesen wir, dass Jesus sie zum Ölberg geführt hat, dass er sie gesegnet hat, dass er dann in den Himmel aufgefahren ist und die Jünger sind mit großer Freude nach Jerusalem gegangen. Aber hier bekommen diese 40 bzw. diese 50 Tage noch mehr Farbe. 40 Tage lehrt Jesus seine Jünger. Worüber lehrt er sie? Über das Königreich Gottes. Und das Reich Gottes, das hängt unmittelbar mit Jesus sein Kreuz und seine Auferstehung zusammen. Und deshalb ist es so wichtig, dass ihnen der Auferstandene immer wieder begegnet ist, wie wir hier lesen. So beweist Jesus, dass er tatsächlich lebt, dass er tatsächlich auferstanden ist. Und für die Jünger, so wie auch für uns, ist es so wichtig, überzeugt sagen zu können, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Habe ich neulich hier in Steinheim fotografiert, fand ich cool. Ich weiß, ich habe es gesehen, das ist eine objektive Aussage, eine Tatsache. Okay, wenn eine Person was sagt, da können Fragen aufkommen. Ich habe ja so einen Struggle mit meinem Gedächtnis. Da kommt es vor, dass ich gestern zu irgendwas sage, ich weiß, und heute kann ich das schon nicht mehr sagen. Oder es gibt auch sowas wie, naja, sagen wir, da ist eine Person, die sagt, da war ein UFO, ich habe es gesehen, ich weiß. Ja, es gibt auch Halluzinationen, soll vorkommen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch UFOs, das weiß ich nicht. Aber was wir wissen, Psychologen sagen uns, eine Halluzination haben nicht gleichzeitig viele Leute. Und eine Halluzination dauert nicht 40 Tage am Stück. Deshalb ist hier das Wort Beweis sehr passend. Und Thomas durfte sogar in die Wundmale von Jesus reinfassen. Selbst der kritischste Jünger hat es begriffen, dass Jesus wieder lebt. Und jetzt können sie sich an den Auftrag erinnern und können losziehen. Die gute Nachricht weitersagen, aber Jesus sagt, halt! Wartet! Vers 4. Als Jesus wieder einmal bei den Aposteln war und mit ihnen aß, schärft er ihnen ein, verlasst Jerusalem nicht. Wartet darauf, dass in Erfüllung geht, was der Vater versprochen hat. Ihr habt es ja schon von mir gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, ihr habt diesen Auftrag. Ihr habt den Auftrag, die gute Nachricht weiterzutragen. Aber nicht aus euch selbst. Nicht aus eigener Kraft. Versetzt euch doch mal in die Lage der Jünger. 3 Jahre lang waren sie mit Jesus unterwegs. Jeden Tag haben sie ihm zugehört, geniale Dinge mit ihm erlebt. Sie haben es hautnah erlebt, wie er geheilt hat, wie er ihnen vorangegangen ist in allen möglichen Situationen. Und er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Und dann, durch seinen Tod, ist plötzlich alles zusammengebrochen. Alle Hoffnung war weg. Und jetzt ist sie wieder da. Die Hoffnung lebt. Und plötzlich verstehst du, Jesus ist wirklich Gott. Und alle Puzzleteile, die passen tatsächlich zusammen. Gott liebt alle Menschen auf der Welt und möchte, dass sie es wissen, dass sie es annehmen, dass er sie retten kann und er sendet mich. Und du willst gleich losziehen, denn es ist endlich alles klar. Alles, was er gesagt hat, ist wahr. Er hat wirklich alle Macht im Himmel und auf Erden. Und es ist die größte Ehre, in seinem Team mitspielen zu dürfen. Es gibt nichts Besseres. Und in dieser Situation sind die Jünger in einem emotionalen Hoch und wollen direkt losstarten. Wollen die Welt erobern. Also waren die Jünger versucht, erstmal aus sich selbst heraus das zu tun, was kein Mensch tun kann. Deshalb sagt Jesus, geht, aber nicht sofort. Wartet, worauf? Ja, auf den Heiligen Geist. Dass Gottes Geist sie erfüllt, damit sie nicht aus eigener Kraft versuchen, was kein Mensch tun kann. Nochmal Vers 5. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Stell dir vor, du gehst zur Freiwilligen Feuerwehr. Dann kommt der Feuerwehrhauptmann und sagt, ja, schön, dass du hier bist, aber bring bitte dein eigenes Feuerwehrfahrzeug mit und lösch mit deinem eigenen Schlauch. Ja, super. Nein, so läuft das nicht. Was für ein Quatsch. Wenn du zur Feuerwehr gehst, dann wird keiner von dir verlangen, dass du das Feuer auspinkelst. Nein, im Ernst. Sondern man gibt ihm die Ausrüstung und man gibt ihm den Zugang zum Hydranten. Und genau so ist es bei Jesus. Jesus sagt, hey, lass das Blaulicht zum Einsatz erst nochmal aus. Erst bekommst du lebendiges Löschwasser. Und zwar genügend Löschwasser, um den tiefen Lebensdurst der ganzen Menschheit zu stillen. Vers 6. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Ich liebe diese Jünger, die sind so menschlich. Ist euch was aufgefallen? Der Fluss dieses Kapitels, der wird hier krass unterbrochen. Das passt überhaupt gar nicht. Die Jünger grätschen da rein mit einem Thema, was da gar nicht reingehört. Oder wo man sich fragt, was soll das hier eigentlich? Ey Jesus, wann genau kommst du wieder? Und wirst du dann die Weltherrschaft an dich reißen? Wie viel hat das mit dem zu tun, was Jesus eben gerade gesagt hat? So viel? So menschlich sind diese Jungs und die Mädels auch. Sie lenken völlig ab vom Thema und ich finde mich da manchmal drin wieder. Wie auf dem Berg der Verklärung, als Petrus sagt, ey, hier ist cool, lass uns hier Hütten bleiben, lass uns hier bleiben, Hütten bauen. Und Gott muss die Unterbrechung unterbrechen und sagt, hey, hier, das ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. Oder als Jesus sein Leiden ankündigt und die Jünger streiten, wer von uns ist der größte Macker? Ja, super. Wie passt das denn bitte dazu, dass Jesus sein Leiden ankündigt? Und das sind die Apostel. Das sind die Leute, auf die Jesus seine Gemeinde baut. Macht dir das Mut? Mir macht das Mut. Denn dann kann Gott auch mit mir was anfangen. Dann kann Gott auch mit uns Gemeinde bauen. Okay, und nachdem wir die Apostel so leicht kritisch angeschaut haben, muss ich auch sagen, ist auch verständlich, was sie machen. Denn Jesus hatte doch vor seinem Tod den Helfer, den Heiligen Geist, angekündigt. Und jetzt schon wieder. Und diese Leute, die sind gut jüdisch aufgewachsen, geprägt, gelehrt. Sie haben immer wieder gehört, der Messias kommt und wird sein Königreich aufrichten. Und an verschiedenen Stellen, auch im Alten Testament, wird von diesem Königreich berichtet. Vor Jesaja 53 kommt Jesaja 35. Da lesen wir vom messianischen Königreich. Geniale Versprechen. Und es gibt auch mehrere alttestamentliche Prophetien, die von dem Kommen des Messias in Verbindung mit einem messianischen Königreich sprechen. Die von dem Kommen des Heiligen Geistes in Verbindung mit einem messianischen Königreich sprechen. Ezekiel 36, da lest zu Hause mal Joel 3. So kann es auch sein, dass sie diese biblischen Versprechen vor Augen haben, als Jesus das sagt, und bewusst Gottes Wort ernst nehmen und verstehen wollen. Also es kann sein, dass sie einfach unterbrechen und dumm reingrätschen, oder sie bemühen sich, als ernsthafte Bibelleser unterwegs zu sein. Okay, wie wir sie kennen, ist es wahrscheinlicher, dass es diese Variante nicht ist, aber wir wollen ja niemandem negative Motive unterstellen. Habe ich mal gehört. Und jetzt kommt dann die Antwort von Jesus. Und die heißt im Grunde, es geht nicht um das Wann, sondern es geht um das Was. Es geht nicht um das Wann, es geht um das Was. Ihr fragt euch, wann es losgeht? Ich möchte, dass ihr das Was in den Blick nehmt. Was ist mein Auftrag in dem Ganzen? Denn ich habe einen Auftrag für euch, sagt Jesus. Und das war Lukas Thema von Vers 1. Was hat Jesus getan und gelehrt? Und das wird er dann durch die Jünger weiterführen. Deshalb sagt er dann in Vers 7, ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen, mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. So oft wollen wir wissen, was als nächstes passiert. Und es ist gut, Bescheid zu wissen. Aber nicht, wenn es nur um Information geht und nicht um Transformation, ums verändert werden. Es ist gut, Bescheid zu wissen, aber nicht, wenn es nur um Information geht und nicht um Transformation. Gott möchte uns prägen, er möchte uns verändern, uns transformieren, dass wir die Welt, unser Umfeld prägen, verändern, transformieren. Und es ist gut, die Zeichen der Zeit zu sehen, zu erkennen und damit zu rechnen, Jesus kommt bald wieder. Aber das soll uns nicht in die Passivität drängen oder dazu, dass wir unsere grundlegende Verantwortung für die Zukunft wegdrängen. Nein, im Gegenteil. Weil Jesus bald wiederkommt, macht es wirklich Sinn, aktiv zu leben. Die Zeit auszukaufen, dass jeder Mensch in dieser Welt die Chance bekommt, die gute Nachricht anzunehmen, die Verbindung zu Gott wiederzubekommen. Eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Hilfe, könnte man sagen. Die ganze Welt, ja, wie soll das denn bitte schön gehen? Jeder soll es hören. Menschen in Nordkorea, Pakistan und meine Nachbarin. Ja, Hilfe ist ein gutes Stichwort, denn Gott hat seine Hilfe zugesagt. Durch Jesus hat er uns den Heiligen Geist als Hilfe, als Kraft in uns versprochen. Mit ihm und nur mit ihm können wir den Auftrag erfüllen. Nicht allein, aber mit allen Christen auf dieser Welt zusammen. Und Vers 8 gibt uns da einen schönen Überblick über die Apostelgeschichte allgemein. In den Kapiteln 1 bis 7 sehen wir, die gute Nachricht, die soll nach Jerusalem, den Ort, wo sie sind, wo sie geprägt sind, wo sie sich aufhalten. Gute Nachricht soll nach Jerusalem. Und dann, zweitens, geht es nach Judäa und Samaria, ihr näheres Umfeld. Und dann der Rest des Buches, der Rest, ja, der geht an den Rest, weltweit. Wir sehen also die gute Nachricht. Das Evangelium breitet sich aus wie eine Welle. Weiß nicht, wer noch das alte, schöne Lied kennt. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. Das ist also die Gliederung von der Apostelgeschichte. Und das ist auch die Botschaft für uns. Ein Muster für mich und für uns. Gemeinde geht los. Als ich mit 7 zum Glauben kam, war nicht Gottes Auftrag, ins nächste Flugzeug zu steigen und nach Kambodscha zu jetten. Erstmal ging es darum, in der Familie, gegenüber meiner Oma, die Gott noch nicht kannte, in einem näheren Umfeld von Jesus weiterzusagen, den ich jetzt kennengelernt habe und dabei war, kennenzulernen. Dann unter Freunden, in der Schule, Klassenkameraden, später in anderen Ortschaften, ja auch über unsere Landesgrenze hinweg. Ja, später durfte ich dann Gottes Liebe zurück nach Israel und bis nach Kambodscha, ziemlich das Ende der Erde, tragen. Und ich dachte, das ist das Letzte. Das ist die letzte Station. Aber da wusste ich noch nicht zum Steinheimer Krater. Nein, im Ernst, jetzt hat Gott uns einen Auftrag hier in Steinheim und Umgebung gegeben. Und vielleicht, bestimmt, schickt er manche von uns in andere Länder. Oder wir haben den Auftrag, Menschen, die hier leben, Jesus vorzustellen, ihnen auf dem Weg zu Jesus zu helfen und dann auch auf dem Weg mit Jesus. Und vielleicht schickt Jesus dann diese Leute an andere Orte. Vielleicht bekommen sie den Auftrag, nach Nordkorea und Pakistan zu gehen. Leute, die Apostelgeschichte ist noch nicht fertig. Wir stecken mittendrin. Und wem es schwarz vor Augen wird, wenn er von anderen Ländern hört, der kann sich erst mal fragen, wo ist mein Jerusalem? Wo ist mein nächstes Umfeld? Was stellt Gott mir direkt vor die Füße? Bin ich da schon Licht im Dunkeln? Und wenn du merkst, hier ist das Feld bereits abgegrast oder vielleicht noch nicht reif zur Ernte, dann wo ist mein Samaria? Wo ist das, wo ich einen Schritt gehen muss? Nicht gleich eine Weltreise. Da muss man nicht unbedingt gleich den Pazifik überqueren. Abgesehen davon, dass viele Menschen Meere überqueren, um bei uns zu leben. In Steinheim leben zum Beispiel reihenweise Chinesen. Wie weit sind die gekommen? Habe ich sie auf dem Herzen? Habe ich sie im Blick? Auch in meinen Gebeten? Vielleicht auch ganz praktisch? Es ist also nicht die Frage, wie du weltweit, die erste Frage, inwieweit du weltweit missionarisch unterwegs bist. Vielmehr geht es darum, ob unser Blick, ob unser Herz, unsere Vernetzung, unsere Gebete diesen weltweiten Horizont haben. Und vielleicht ging es dir vor 3 Wochen wie mir, als der indonesische Missionar da war, der in Afrika unterwegs ist. Wie genial, wie ermutigend, wie reich ein Leben sein kann, wenn wir diese weltweite Vernetzung haben. Wenn wir den Blick und den Kontakt in die Mehrheit der Länder haben, wo sich das Christsein ausbreitet wie eine Welle. Das kann uns auch vor Frustration bewahren, wenn bei uns vielleicht gerade nicht so viele Leute zum Glauben in Jesus kommen. Noch ein Aspekt zur Apostelgeschichte. Diese Geschichte ist Historie. Ist Geschichte, ist Kirchengeschichte. Kirchengeschichte von rund 30 Jahren. 33 nach Christus bis 63 nach Christus ungefähr. Und wir sehen in diesem Buch einige gigantische, geniale Wunder. Und man könnte sagen, ich will auch so ein Wunder leben. Mein tägliches Wunder, wo ist es? Heute mein Wunder. Aber dann denken wir nochmal nach, warte mal, in 30 Jahren wird uns hier von ungefähr 30 krassen Wundern berichtet. Das macht im Schnitt ein Wunder pro Jahr. Das erleben wir definitiv. Also lasst uns nicht irgendwelche Erwartungen schüren. Gleichzeitig wollen wir aber auch Gottes wunderbares Handeln erwarten. Versteht ihr? Gott möchte viel tun. Und unser Glaube braucht nicht davon abhängen, ob ich heute das Wunder bekomme, was ich jetzt meine, heute bekommen zu müssen. Es ist ein Wunder Gottes. Gottes souveränes Handeln. Ein Wunder ist Gottes souveränes Handeln, das zu tun, wann und wie er will. Gleichzeitig benutzt er normalerweise Menschen, die ihm vertrauen und die im Vertrauen auch um Wunderbares bitten. Du brauchst nicht darum zu beten, dass heute Abend die Sonne untergehen wird. Bitte im Vertrauen ruhig mal was Großes. Gott will Wunder tun. Dass heute Abend wieder dunkel wird, das läuft von ganz alleine. Also, lass uns beides im Blick haben. Weiter Vers 9. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel und schauten ihm nach. Da standen plötzlich 2 weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da zum Himmel? Was steht ihr da und schaut zum Himmel? Kann man sich richtig vorstellen. Die stehen da auf dem Berg, kriegen die Kinnlade nicht mehr hoch. Die stehen und gucken. Er ist weg. Und dann? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Wow. Muss man sich mal vorstellen. Das war Himmelfahrt. Das haben wir am Donnerstag mehr oder weniger gefeiert. Weniger? Okay, wie wäre es mit einer kleinen Himmelfahrtsübung? Stellen uns heute Nachmittag 1 Stunde auf den Klosterberg und schauen in den Himmel. Okay, dass Jesus in den Himmel auffährt, kriegen wir so nicht hin, aber das mit den 2 Männern im weißen Gewand, das kriegen wir bestimmt. Oder die Verkleidungskiste alles? Nein, Spaß beiseite. Es ist sicher gigantisch, das mitzuerleben. Jesus wird in den Himmel hinaufgehoben. Er feiert vorbildlich Vatertag. Denn er trennt sich von all dem, was ihn aus der Verbindung mit dem Vater rausreißen könnte, trennen könnte von dieser Verbindung. Auf der anderen Seite aber auch ernüchternd. Plötzlich stehen die Jünger wieder alleine da. Okay, da sind ja noch diese 2 Weißkittel, aber mit denen kamen sie scheinbar auch nicht in eine nähere Unterhaltung. Jesus ist nicht mehr da. Aber entscheidend ist eine Sache, eine Information. Jesus Christus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Und Jesus kommt wieder, so wie er gegangen ist. Er wird persönlich kommen. Er wird sichtbar kommen. Er wird wunderbar kommen. Haben wir das auf dem Schirm? Vers 12. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Der Ölberg liegt nahe bei Jerusalem, nur etwa einen Sabbatweg entfernt. Was heißt das? Ungefähr 2000 Ellen. Ja, danke, ich rechne nicht in Ellen. Gut, rund 1 Kilometer. Und wir wissen, am Sabbat sollte man nicht arbeiten. Und manche wissen das auch, viel gehen kann Arbeit bedeuten. Also hat man das festgelegt, wo eine Grenze ist. So 2000 Ellen eben. Das war das Maximum. Weiter, Vers 13. In Jerusalem gingen die Apostel in den Raum im oberen Stockwerk ihres Hauses, wo sie von nun an immer wieder zusammenkamen. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Stopp! Achtet mal darauf. Wer steht hier zuerst? Petrus, danke. Der steht immer vorne. Egal, wer die Jünger, die Apostel aufzählt, Petrus steht immer an erster Stelle. Wer wird immer zuletzt genannt? Judas. Judas Iskariot, der Verräter. Hier wird er gar nicht genannt, weil der ist schon weg vom Fenster, wie wir später sehen werden. Weiter. Bei dir steht Judas noch. Ja, schauen wir gleich mal weiter. Es waren Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas. Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Es gab zwei Judas, das ist nicht der Judas Iskariot, deswegen. Genau, Petrus, der steht ganz vorn. Er ist der Leiter der Zwölf. Er ist der, der bald die Pfingstpredigt halten wird. Er spricht fast immer. Aber seine Leiterrolle nimmt ab in diesem Buch. Hier sehen wir Petrus noch als Ersten. Aber wir werden ihn nicht als ersten Papst sehen. Nur, dass ihr nicht frustriert seid, wenn ihr danach sucht. Den werdet ihr nicht finden. Aber was ihr finden werdet, ist einen Petrus, der sich dem Jakobus unterordnet. Und schließlich auch dem Apostel Paulus. Als Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der Leiter wird, ordnet sich Petrus ihm unter. Oder nimmt Petrus Rolle ab. Und dann heißt es in Vers 14, sie alle kamen dort immer wieder zum Gebet zusammen. Auch einige Frauen nahmen daran teil, darunter Maria, die Mutter von Jesus, sowie seine Brüder. Hier steckt einiges drin. Ich will nur zwei Dinge kurz anreißen. Maria. Erstens, Maria, die wird ausdrücklich erwähnt. Zu Recht, denn sie ist die Messiasmutter. Und ich denke, und auch einige Frauen. Von denen ist die Rede. Was für Frauen? Und ich denke, nach Ostern haben wir da noch ein bisschen was auf dem Schirm. Natürlich Maria, die Mutter von Jesus. Dann war da Maria aus Magdala, Maria, die Frau von Kleopas und noch eine Maria, wahrscheinlich die Schwester von der Martha. Und Maria war einfach ein beliebter Name damals. Kommt vor. Und für mich ganz wichtig, wer noch da war? Salome. Ja, ganz wichtig. Also mindestens diese Frauen waren da im Oberstübchen. Und dann werden auch einige Brüder von Jesus genannt. Okay, wir lesen ja also von Maria, der Mutter von Jesus. Und prägt euch diesen Namen ein, dass ihr ihn nicht vergesst. Denn das ist das letzte Mal, dass sie in der Bibel vorkommt. Im 5. Buch des Neuen Testamentes. Dann gibt es noch einige kirchliche Traditionen, was mit Maria dann war. Aber in der Bibel, von den Aposteln, wird sie nicht mehr erwähnt. Selbst Jesus hat sie nicht gehypt. Als einmal Jesus am Predigen ist und in einem Haus, dann heißt es, deine Mutter und deine Brüder wollen dich sprechen, komm raus, so ungefähr. Wisst ihr, was Jesus sagt? Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Er schaut sich um auf die, die ihm zuhören und sagt, wer das tut, was mein Vater im Himmel will, der ist mein Bruder, meine Schwester. Meine Mutter. Und in Lukas 11 gibt es eine Situation, wo jemand Maria, die Mutter von Jesus, scheinbar verehren, fast anbeten will, wenn er sagt, glückselig ist der Leib, glückselig die Frau, die dich zur Welt gebracht hat und glückselig die Brüste, die dich gestillt haben. Erinnert ihr euch, was Jesus antwortet? Glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und danach handeln. Ja, Maria ist ein Vorbild und wir Evangelischen haben sie oft zu wenig auf dem Schirm. Und weil sie hier das letzte Mal in der Bibel erwähnt wird, drehe ich hier diese kleinen Kreise mit euch. Aus meiner Sicht ist Maria uns mit einem großen Vermächtnis, sollte sie uns in Erinnerung sein. Ich habe das beim vorletzten, glaube ich, Fadi-Café erwähnt. Das Vermächtnis von Maria auf der Hochzeit zu Kana. Was sagt sie? Tut das, was er euch sagt. Tut das, was Jesus euch sagt. Maria hat keine eigenständige Botschaft, sondern sie weist auf Jesus und seine Botschaft hin. Auch sonst ist Maria ein super Vorbild. Aber Jesus gibt uns keinen Anlass, sie als Mutter Gottes zu verehren oder Maria-Wallfahrten zu machen oder andere unbiblische Praktiken. Eine davon muss ich noch erwähnen, weil hier auch von den Brüdern von Jesus die Rede ist. In Markus 6 werden 4 seiner Brüder mit Namen genannt und auch noch, dass er einige Schwestern hatte. Ja, als Jesus geboren wurde, steht klipp und klar drin, Maria war Jungfrau. Und was ein Beweis dafür ist, dass Jesus nicht nur irgendein religiös Hochbegabter ist, sondern eben Gott, weil Gott die Schwangerschaft übernatürlich eingeleitet hat. Und nachdem Jesus geboren wurde, haben dann Maria und Josef geheiratet und dann kam diese mindestens halbe Fußballmannschaft als Familie zur Welt. Und die sind alle anderen genauso entstanden wie du und ich auch. Aber im 14. Jahrhundert hat sich die Kirche etwas von der ewigen Jungfrauenschaft ausgedacht. Einige haben sogar behauptet, Jesus wäre nicht durch den natürlichen Geburtskanal gekommen. Das war die Einführung des Kaiserschnitts. Nein, soll mal einer sagen, Kirche wäre nicht kreativ. Und Kreativität ist gut und ein Geschenk Gottes, aber sie muss immer auf der Basis der Bibel beruhen oder damit vereinbar sein. Okay, weiter Vers 15. In dieser Zeit waren dort einmal etwa 120 Menschen versammelt. Da stand Petrus auf und sagte, Brüder und Schwestern, was in der Heiligen Schrift steht, muss in Erfüllung gehen. Der Heilige Geist hat durch David vorausgesagt, was mit Judas geschehen wird. Der hat ja den Männern, die Jesus festnahmen, den Weg gezeigt. Ich weiß, ich bin manchmal ziemlich langsam beim Bibellesen. Danke für eure Geduld. Aber wenn ich so einen Vers lese, da muss man ein bisschen hängen bleiben, weil da ist so viel zum Staunen drin, so viel Cooles. Und du denkst, der Petrus, der war ja ein einfacher Fischer. Und dann hörst du, wie er mit seiner Bibel umgehen kann. Ich bin begeistert. Das ist extrem faszinierend. Und heute gibt es super schlaue Theologen, die jahrelang die Bibel studieren und sagen, oder Theologie studieren, ein bisschen Bibel ist auch egal, und die sagen, ja, was in der Bibel steht, ist eigentlich gar nicht klar, was damit überhaupt gemeint ist. Professor, Doktor, Doktor sagt, ist alles, weiß man nicht. Und dann kommt da so ein einfacher Fischer daher und zitiert hier mal eben Psalm 69 und Psalm 109 und zeigt auf, dass sich Gottes Wort tatsächlich erfüllt. Dass es wahr ist und klar ist. Wie kann ein einfacher Fischer so ein Checker sein? In Lukas 24, nach der Auferstehung, lesen wir, dass Jesus ihre Augen für die Schrift geöffnet hat. Kennst du das? Du hockst im Hauskreis, du liest da so die Stelle, mit der ihr euch gerade beschäftigt und checkst überhaupt nichts. Und deine Nebensitzerin, die sagt, ey, ich verstehe das so und so und plötzlich geht dir ein Licht auf und du merkst, Mann, genau das ist, was Gott hier durch sein Wort sagen will. Wie genial ist das denn? Das sind Momente, die mit Geld nicht zu bezahlen sind. Und genau das hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht. In Vers 3 hatten wir gesehen, er hat sie 40 Tage gelehrt und dann hatten sie noch 10 Tage bis Pfingsten die Bibel zu studieren. Okay, ist jetzt wiederum auch nicht so viel Zeit, 40 plus 10 Tage. Und das Ergebnis ist auch kein Professor Dr. Petrus, sondern einfach Petrus, der echt was zu sagen hat. Ein Fischer, der was zu sagen hat. Das beeindruckt mich. Das ermutigt mich. Gott kann das auch mit uns. Gott kann das auch mit mir, durchschnittlich Begabten. Und was noch eine Sache zu Vers 16, was wir von Petrus lernen. Merkt euch das. Wenn ihr nur eins merkt, dann das. Was in der Heiligen Schrift steht, muss in Erfüllung gehen. Was in der Heiligen Schrift steht, muss erfüllt werden. Wird erfüllt werden. Ja, es sind menschliche Autoren. Der David, der großen Bockmist verzapft hat. Aber es ist nicht aus menschlichen Gedanken, was wir hier lesen, sondern es ist durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat durch David vorausgesagt. Vom Heiligen Geist inspiriert. Was in der Bibel steht, das kommt von Gott. Und es ist deshalb keine Frage, ob es genauso ist oder genauso kommen wird. Weiter über Judas, hatten wir vorhin angekündigt, Vers 17. Dabei gehörte er doch zu uns und hatte denselben Auftrag bekommen wie wir. Von dem Lohn für die ungerechte Tat kaufte sich Judas ein Stück Land. Dort kam er durch einen Sturz ums Leben. Sein Körper platzte auf und die Eingeweide quollen heraus. Danke, Petrus, für diese Ergänzung. ZVI. Zu viel Information. Hättest du nicht einfach schreiben können, er starb? Oder meinetwegen, er nahm sich das Leben? Nix da. Der Petrus ist Fischer. Er schaut den Leuten in die Augen und sagt, das hättest du sehen sollen, wie die Eingeweide rausgequollen sind. Und der Andreas klopft dem Johannes auf die Schulter und sagt, klasse, so eine Predigt, das gefällt mir. Die Salome dreht sich angeekelt weg und drückt sich die Ohren zu. So unterschiedlich sind Gottes Leute. So unterschiedlich ist auch das, wie wir Bibel lesen, Bibel hören. Wie wir auf verschiedene Texte reagieren. Deswegen so genial, dass es so unterschiedliche Autoren in der Bibel ist, durch die Gott redet. Und wie gesagt, unterschiedlich lesen wir. Der eine liest einfach schnell drüber und gut ist es. Und der andere liest das und denkt, warte mal, ist da nicht ein Widerspruch in der Bibel? Entweder hat sich Judas erhängt, wie wir in Matthäus lesen, oder er ist irgendwo runtergestürzt und aufgeplatzt. Aber viel naheliegender, als hier einen Gedächtnisfehler zu unterstellen, ist doch, dass der Ast gebrochen ist oder das Seil gerissen. Okay, ZVI, zu viel Information. Weiter, Vers 19. Alle Bewohner von Jerusalem haben davon erfahren. Deshalb wird dieses Stück Land in ihrer Sprache Hakeldamach genannt. Das bedeutet Blutacker. Denn im Buch der Psalmen steht, sein Haus soll leer stehen, niemand soll mehr darin wohnen und sein Amt soll ein anderer übernehmen. Sein Nachfolger muss einer der Männer sein, die schon immer bei uns waren, während der ganzen Zeit, in der Jesus, der Herr, bei uns ein- und ausging. Angefangen von der Taufe durch Johannes bis zu dem Tag, an dem Jesus in den Himmel aufgenommen wurde. Einer, auf den dies zutrifft, soll künftig gemeinsam mit uns Zeuge dafür sein, dass Jesus auferstanden ist. Die Versammelten stellten zwei Männer zur Wahl, Josef, der auch Barsabbas genannt wurde und den Beinamen Justus trug, und Matthias. Das erste Thema, mit dem sich die junge christliche Gemeinde nach Himmelfahrt beschäftigen musste, ist der Bericht über Judas. Absolut schockierend. Denn Judas war doch einer von denen, die Jesus selbst ausgewählt hat. Er war Apostel, einer von den Zwölfen, von denen, die Jesus am allernächsten stand. Und gerade aus diesem Kreis glaubt einer nicht mehr, ja, verrät ihn mit einem Kuss. Was könnte schockierender sein als das? Die junge Gemeinde sieht die entstandene Lücke und sie kennt ihre Bibel, Psalm 109, wo es heißt, ein anderer soll seinen Platz einnehmen. Und dann berufen sie Matthias. Und Matthias hat mich erpresst, diese Stelle nicht auszulassen. Ganz wichtig, das sei, nein, Spaß. Aber wieso kommt Matthias hier auf den Plan? Wieso meinen Sie, einen Apostel nachberufen zu müssen? Jesus hatte ein Versprechen gemacht. Sie hatten ihm gut zugehört. Matthäus 19 sagt er, ich versichere euch, wenn der Menschensohn im Reich Gottes auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. Kann man sich leicht vorstellen, wie die 11 übrigen meinen 12 Throne? 11, 12? Ja, Petrus sagt vielleicht, ich sitze mich auf 2. Nein. Aber Gottes Wort muss doch erfüllt werden. Also wie soll das gehen? Sagt wahrscheinlich Petrus, los, packen wir es an. Vers 24. Dann beteten sie, Herr, du kennst die Herzen aller Menschen. Zeige uns, welchen von diesen beiden du ausgewählt hast. Der soll anstelle von Judas dessen Aufgabe übernehmen und Apostel werden. Judas hat seinen Platz ja verlassen, um an den Ort zu gehen, wo er hingehört. Man gab den beiden Männern Lose. Das Los fiel auf Matthias und er ergänzte den Kreis der 11 Apostel. Frage: War das richtig? War es Gottes Wille, dass hier Matthias als 12. Apostel gewählt wurde? Oder war es im Plan Gottes, später Paulus als den 12. dazuzuziehen? Sehr kurze Antwort: Diese Frage beantwortet die Bibel nicht. Die Apostel, die haben sich bemüht, so zu handeln, wie sie Jesus und die Heilige Schrift verstanden haben. Sie treffen eine Vorauswahl nach biblischen Kriterien und lassen dann das los und damit Gott entscheiden. So hat man das früher gemacht. Und selbst wenn es falsch war, die Gemeinde geht weiter. Gott gebraucht sie und die Gemeinde geht los. Das finde ich gut. Als Gemeinde müssen wir nicht alles perfekt machen. Wir dürfen Fehler machen. Gott ist groß genug, uns trotzdem zu seinem Ziel zu führen. Wir dürfen Fehler machen, weil Gott groß genug ist, uns trotzdem zu seinem Ziel zu führen. Auch wir stehen doch immer wieder vor der Frage, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen. Wie wir zum Beispiel jetzt mit den Gaben des Geistes umgehen, mit denen wir uns lange beschäftigt haben. Wir dürfen Lernende sein, wo auch Fehler passieren. Wir probieren neue Arten aus, wie wir Menschen Gottes Liebe weitergeben, Outreach-Team und Co. Unsere Pfadfinderarbeit entwickelt sich weiter. Unsere Lobpreiskultur wollen wir weiterentwickeln, wollen wir wachsen. Wir suchen nach neuen Wegen, um uns gegenseitig in der Jesus-Nachfolge weiterzubringen, zu ermutigen, zu stärken. Da gibt es viele Möglichkeiten, Fehler zu machen. Reichlich. Aber solange unser Bemühen mit dem ehrlichen Wunsch einhergeht, dass wir Jesus ehren und nach seinem Wort leben, ist es okay, wenn auch Menschliches, wenn auch Unfertiges, Unvollkommenes uns begleitet. Wir vertrauen darauf. Jesus baut seine Gemeinde, wie er es vorausgesagt hat, wie er es versprochen hat. Sein Wort muss sich erfüllen und es wird sich erfüllen. Lebendige Gemeinde geht weiter. Lebendige Gemeinde geht los. Lebendige Gemeinde tut etwas. Gemeinde bemüht sich, Gottes Wort zu leben und dann kann Pfingsten kommen. Wir beten. Jesus, danke für die Apostelgeschichte, dieses geniale Buch. Danke, dass wir darin so viel über dich, über uns und über Gemeinde lernen können. Und danke, dass du uns zugesagt hast, wiederzukommen, Herr. Wir wollen daran festhalten und uns davon Mut machen lassen. Und du hast zugesagt, uns deinen Geist zu schicken und wir haben ihn und wir erleben das, wie du Geniales in uns und durch uns tust. Und ja, deshalb danken wir dir, dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sein dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns auch weiterhilfst, hier von den Aposteln aus der Apostelgeschichte zu lernen und dass wir uns von deinem Geist leiten lassen, ermutigen lassen, stärken lassen und wo es dran ist, auch stoppen zu lassen. Danke dafür und danke, dass wir dabei nicht allein sind. In Jesu Namen. Amen.